Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ein paar Sitzplätze sind auch hier direkt noch vorne frei. Man kann hier wählen zwischen 2, 3, 4, 5, 6 Sitzkissen. Hat man eigentlich fast dann Sofaniveau. Also man könnte sagen, hier vorne sind auch Sofaplätze frei. Und dann könnt ihr das auch noch ganz gepolstert hier mitbekommen. Ich hoffe, dass ihr trotz der Hitze hier drin, wir könnten auch noch, weiß nicht, kann man ein bisschen heller noch hier vorne machen? Ich komme mir so relativ duster vor. Ich hoffe, dass ihr trotz der Hitze auch noch ein bisschen neugierig seid auf das, was Jesus heute Abend hier sagen will, was er tun will. Ja, vor 3 Wochen hatte die Sandra auch gerade eben schon mal kurz gesagt, darüber gepredigt, über einen Teilaspekt unserer Vision als Jesus Fix hier in Remscheid. Und da ging es darum, dass wir eine starke christliche Szene bauen wollen. Genau, da sind super viele Sitzkissen. Kannst du noch, Linda, da noch säckeweise noch Sitzkissen hinschmeißen, damit das auch mit dem Sofaplatz dann nicht nur leere Rede war? Vor 3 Wochen hatte ich über eine starke christliche Szene gepredigt, die wir hier in Remscheid bauen wollen. Und dass ein wichtiger Bestandteil Treue ist. Stabilität, Beständigkeit, damit Leute sich hier geborgen fühlen können. Und heute möchte ich über einen weiteren Teilaspekt sprechen. Und zwar hatten wir ja gesagt, wir wollen in Remscheid und Umgebung, also in all den Städten hier, eine starke christliche Szene von Menschen bauen, die Jesus nachfolgen. Und mir geht es heute um diesen Aspekt, Jesus nachzufolgen. Die Bibel hat so einen Fachbegriff dafür, da nennt sich das Ganze Jüngerschaft. Man könnte auch Lehrling bei Jesus übersetzen oder Azubi oder Schüler. Also mit Jesus gehen, das von ihm lernen, wie ihr Dinge macht und es dann halt auch nachmachen. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir einen längeren Bibelabschnitt lesen. Und ich möchte gerne anhand dieses Bibelabschnittes so 4 Aspekte mit euch zusammen, ja, hier wichtig machen, beleuchten. Und das sind auch gleichzeitig eigentlich wie so 4 Stufen, die man so bei der Jesus-Nachfolge, ja, so gehen kann. Markus, kannst du mal den Bibeltext einblenden? Ansonsten, wenn ihr keine Bibel dabei habt, dann setzt euch einfach neben einen Christen. Dann okay, einige haben zugehört. Okay, das macht mir Mut. In Lukas 5 steht dieser Tatsachenbericht. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Es geht ja hier um einen Simon, der von Jesus später den Spitznamen Petrus bekommen hatte. Simon ist ein Unternehmer, er ist selbstständig, das heißt, er arbeitet selbst und ständig. Als Fischer am See Genezareth, kommt ursprünglich aus Bethsaida, hat jetzt aber auch ein Haus in Kapernaum, wohnt da in einer Großfamilie, mit seiner Frau, mit seiner Schwiegermutter, vielleicht hat er auch Kinder gehabt. Ja, so wie das damals halt so üblich war. Und er kommt gerade von der Nachtschicht. Und jeder, der halt von euch, denkt mal, jeder wird hier schon mal eine Nacht durchgemacht haben, aber halt auch einige Leute arbeiten ja auch im Nachtdienst oder Nachtschicht. Da ist das ja so, dass man wirklich nichts sehnlicher sich herbeisehnt als sein Bett. Und ich denke mal, bei Petrus war es nicht anders. Er war hundemüde, er hatte die ganze Nacht malocht. Und bei ihm kam noch dazu, dass er total frustriert war. Weil er hatte nämlich völlig umsonst gearbeitet, weil es war nichts da. Er hatte nichts gefangen. Und bei so einem Fischer heißt das natürlich dann halt auch kein Fisch, kein Geld, kein Geld, kein Brot. Und ja, irgendwie die Zukunft erstmal ungewiss. Und es ist ja außerdem auch total frustrierend, wenn du die ganze Nacht gearbeitet hast und es war eigentlich alles für Nüsse, es war alles für lau, du hättest es dir auch schenken können, es war umsonst. Und ich stelle mir das so vor, dass Petrus und seine Gesellen ihr Boot an Land ziehen, an den Strand und irgendwie echt total müde sind, frustriert sind von der Nacht, waschen jetzt ihre Netze, holen so den Seetang da raus und die Algen und die Biertwosen und die Kippen und was da so alles drin ist. Auf jeden Fall ist da nichts drin, was er jetzt irgendwie vom Boot aus hätte verkaufen können oder was er, wofür es sich lohnen würde, einen Marktstand aufzubauen. Vielleicht macht er sich auch Sorgen, macht sich Gedanken, oh Mann, wie wird das werden? Nichts gefangen, schon wieder. Scheiße. Wie soll ich denn die Löhne der Leute bezahlen? Vielleicht muss ich sie entlassen. Und was wird aus mir? Was wird aus meiner Familie? Wenn ich zu beißen habe, muss ich einen Nebenjob machen? Nimmt mir vielleicht die Bank das Boot weg? Ja, und in dieser Stimmung, enttäuscht, sorgenvoll, frustriert, müde, sitzt er also da am Strand. Und da kommt Jesus des Weges. Jetzt war das so, dass diese Geschichte in Lukas 5 spielt, relativ am Anfang von dem Auftreten, von dem öffentlichen Auftreten von Jesus. Aber er war schon echt populär und er war sehr beliebt und die Leute liebten ihn. Nicht so sehr die führenden Leute, nicht so sehr die angesehenen Reichen, erst recht nicht die religiösen Führer. Aber so die normalen Leute, die armen Leute, die einfachen Leute, sie liebten ihn. Und sie fühlten sich von ihm angezogen, von seiner Art, von der Hoffnung, den er ihnen gab. Er gab ihnen das Gefühl, dass sie wichtig sind für ihn und für Gott. Er gab ihnen das Gefühl, dass Hoffnung da ist für ihr Leben, dass ihr Leben zählt. Und sie sahen halt auch, dass er nicht nur gut reden konnte und eine tolle Art hatte, nein, dass er auch noch Kraft hatte, Dinge zu tun, ja, wo ihnen regelmäßig die Spucke wegblieb. Und so war das jetzt so, dass halt anfangs Jesus ja meistens in Synagogen gesprochen hat. Und zu dem Zeitpunkt war das jetzt eigentlich schon oft gar nicht mehr möglich, dass so die Richtung immer mehr Open-Air-Veranstaltungen ging, weil das einfach viel zu viele Leute waren. Manchmal kamen Tausende. Und an dem Morgen war das wieder so, dass sich eine große Volksmenge um Jesus drängte. Und sie wollten Gottes Wort hören. Sie wollten hören, was er zu sagen hat. Vielleicht sind sie weit dafür gegangen. Und Jesus sieht den Simon da am Boot sitzen, geht zu ihm hin, steigt in sein Boot und sagt: Simon, könntest du mich vielleicht ein Stückchen rausfahren? Ich weiß, du hast die ganze Nacht gearbeitet, aber würdest du das für mich machen? Und es geht ganz klar daraus hervor, an dieser Situation ist wirklich, Jesus bittet den Petrus sehr, sehr höflich. Und Petrus ist der Chef. Ist der Chef seiner Firma, das ist sein Boot, das sind seine Netze, das sind seine Leute, das ist sein Bett, was da hinten auf ihn ruft und ruft: Petrus, komm, du bist doch müde, das ist seine Familie. Und eigentlich gehört er ja auch ins Bett. Und Jesus nimmt das zur Kenntnis und er presst ihn nicht. Er ist der Chef, er kann frei entscheiden, er wird keinen Druck gemacht, er wird kein schlechtes Gewissen gemacht. Nein, einfach er kann ganz frei entscheiden. Und er sagt: Ja, mach ich. Und ich glaube, dass Petrus das gemacht hat, weil er Jesus einfach sympathisch fand. Und das ist auch so der erste Schritt, so wie man Jünger Jesu sein kann, dass man einfach Jesus sympathisch findet, ihn lieb hat, ihn cool findet und sagt: Ja, er ist ein guter Typ, er ist ein guter Mann. Und ja, ich glaube, bei Petrus war das genauso, dass er ihn sympathisch fand und deswegen ihm auch einen Gefallen getan hat. Warum glaube ich das? Ein Kapitel vorher war Jesus nämlich schon mal bei dem Simon zu Besuch, zu Hause. Die beiden kannten sich also in der Situation schon. Und außerdem hat Jesus bei dem Besuch auch noch ein Wunder getan. Er hat seine Schwiegermutter geheilt. Das schien jetzt auch Petrus nicht so sehr gestört zu haben. Scheinbar hat er irgendwie auch seine Schwiegermutter ja auch nett gefunden. Und ist ja auch nicht selbstverständlich. Und genau, so dachte er vielleicht: Hey, Jesus, du hast mir mich auch besucht, das war schon cool. Und du hast mir auch noch ein Wunder getan. So, hey, du hast mir einen Gefallen getan, dann tue ich dir natürlich auch einen. So fahren sie also raus und Jesus redet. Ich denke mir, stell mir das so vor, dass so Petrus so ein bisschen das Paddel gehalten hat, damit irgendwie das Organ von Jesus, wenn er da über die Menge geschrien hat, auch immer in die richtige Richtung geht. Ja, und als Jesus dann fertig ist mit seiner Rede, wendet er sich wieder an Simon und sagt: Simon, fahr hinaus, dort wo es tief ist, und werf die Netze nochmal aus. Und es ist ganz erstaunlich, dass sich hier plötzlich so die, das ist gar keine Frage mehr, könntest du vielleicht, würdest du das machen für mich? Sondern es ist ein Befehl. Und ich glaube, dass Jesus so ein bisschen gemerkt hat, in unserer Beziehung untereinander, wir können eigentlich einen Schritt weitergehen. Und Petrus geht darauf ein und sagt, Meister. Man findet das nicht oft im Neuen Testament, dass jemand mit Meister angeredet wird. Und das heißt schon irgendwie, hey, du bist der Chef. Du bist der Boss, du bist der Herr, du bist der Meister. Und Petrus geht darauf ein und sagt, ja, okay, du bist der Chef. Sagt aber auch gleichzeitig, okay, Meister, aber ehrlich gesagt ist es ein bescheuerter Befehl, den du mir gibst. Es ist bescheuert. Ich weiß, wie man Fische fängt, du nicht. Und wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Und man fängt am Tag keinen Fisch. Weder am See Genezareth noch an der Wuppertalsperre. Ich selber habe keine Ahnung vom Angeln und vom Fischen, also ich weiß da wirklich gar nichts drüber. Aber ich erinnere mich an eine Szene, wo wir hier im Kultschock eine Taufe hatten. Wir hatten die mal freitags nachts gemacht. Die nächste Taufe wird höchstwahrscheinlich am Sonntagnachmittag sein, aber wir hatten die mal freitags gemacht. Halt, hier so 21 Uhr geht der Gottesdienst los, gut, ein paar Minuten später. Und dann haben wir hier noch so den Anfang gemacht und haben uns dann mal irgendwann so um kurz vor 10 halt auf den Weg gemacht, Richtung Haus Hammerstein in Hückeswagen an die Wuppertalsperre. Und ich hatte die Nina und den Thomas und noch ein paar Leute gebeten, ob die schon mal vorfahren können zu der Taufstelle, um da so ein bisschen das so für uns zu reservieren, vielleicht so ein paar Fackeln da abzustecken und so, damit es ein bisschen gemütlich ist. Und ich rief dann den Thomas an, so, ja, ihr könnt jetzt die Fackeln anmachen, wir kommen. Nee, geht nicht, hier ist alles voller Angler. Ich so, oh, wir suchen schon gerade was Neues. Ich so, nee, geht zurück, die sind alle unterwegs, schon in den Autos, die kann man sowieso nicht mehr aufhalten. Okay. Wir also, die beiden halt auch dann wieder zurück zu Haus Hammerstein an diese Stelle und dann kommen wir da an und das ist wirklich alles voll Angler gewesen. Ich war da immer nur tagsüber und da war immer ab und zu vielleicht so eine traurige Gestalt, aber ansonsten, da war wirklich alles voll. Und ich meine, die haben sich nicht beschwert, also wir waren auch in der Überzahl dann doch, ne, ein paar, weiß ich, weit über 100 Leute und ich glaube, die hatten sich auf eine schöne Angelnacht gefreut, ja, ne, schön Romantik, Stille und dann kamen wir mit über 120 Leuten, steigen auch ins Wasser, großer Applaus und denke ich mal, alle Fische, die waren schon längst über alle Berge und dann haben die sich, die Fischer dann irgendwann auch, die Angler. Aber das hat mir auch gezeigt, hey, man fängt scheinbar die Fische immer nur nachts und ich glaube, auch wenn Gott normalerweise einen Angler oder einen Fischer segnen will, dann würde er ihn auch damit segnen, dass er halt nachts viele Fische oder ausreichend viele Fische fängt, um halt irgendwie überleben zu können. Aber warum macht Jesus hier so einen bescheuerten Befehl? Er hätte ja auch sagen können, weißt du was, Simon, und jetzt bete ich auch noch für dich, dass die nächste Nacht besser wird. Ich glaube, dass dieser bescheuerte Befehl Jesus dafür da war, um auch mal das zu testen. Ob das mit dem Meister, ob das mit dem Herr, ob das wirklich so auch ernst gemeint ist. Und auch wenn Jesus dir mal so einen bescheuerten Befehl gibt und wo du aber wirklich abgeklopft hast und du weißt, der ist von Gott, dann kann das auch echt den Grund haben, dass Gott auch einfach mal testen will, ob er wirklich der Herr ist oder ob das nur Blabla war. Jetzt macht Simon das ja und ist in dieser zweiten Stufe der Jüngerschaft drin. Er erlebt wirklich den Segen Gottes. Er war gehorsam und erlebt wirklich einen totalen Segen. Das Boot ist knackevoll, fast gehen sie unter und es ist absolut super, ein richtiges Happy End. Und ich stelle mir das vor, dass eigentlich hätte ja Petrus jetzt an der Stelle sagen müssen, super, ach Jesus, danke nochmal für die Schwiegermutter und danke für die vielen Fische. Endlich, ich kann jetzt alle meine Schulden bezahlen und ich kann noch ein neues Boot anschaffen und ich kann noch ein Weihnachtsgeld zahlen und Urlaubsgeld auch noch und den Urlaub fahren kann ich auch noch und ich hole mir noch ein Ferien aus dem Fichtelgebirge und alles ist super. Danke, Jesus. Ach, ist das klasse, jetzt machen wir mal eine extra Runde Fisch. Und aber, komischerweise, geht das hier ganz anders weiter. Aber eigentlich, denke ich mir, hätte doch Petrus so reagieren müssen. Er hat gemerkt, er war gehorsam und er ist total gesegnet worden. Und ich glaube, das ist auch so die eine zweite Ebene von Jesus nachfolgen. Und das betonen wir ja hier auch oft und das ist ja auch gut und richtig, dass Gott ein guter, sympathischer, netter Gott ist, der uns segnen will. Und vielleicht hast du auch aufgepasst bei den Predigten und weißt auch noch diese Verheißung zu zitieren, dass Gott ein Versorger sein will. Gott will dafür sorgen, dass du genug hast und durchkommst. bei allen Schwierigkeiten. Gott ist der Herr, dein Arzt. Gott will dich gesund machen. Gott will dich beschützen, will auf dich aufpassen. Und diese ganzen Verheißungen, ja, die, ich meine, wer will das nicht haben? Wer will nicht irgendwie in den Himmel? Wer will nicht gesund sein? Wer will nicht irgendwie finanziell zurechtkommen? Wer will nicht frei sein? Aber diese Verheißungen Gottes, all dieser Segen ist eigentlich immer verknüpft mit der Herrschaft Gottes, mit diesem Meister. Und beispielsweise, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit einem Motorrad, was ich ja leider nicht habe, aber wenn ich mir jetzt vom Willi das alte Motorrad geliehen hätte und wäre damit über die Alleestraße oder die Neuenkamper Straße mit 200 Sachen gefahren und zitiere noch dabei, er hat seinen Engeln befohlen, auf mich zu achten, dass sie mich behüten. Mir kann nichts passieren. Später im Krankenhaus würde dann vielleicht der Herr zu mir sprechen und sagen, hey, ich habe dir aber auch gesagt, du sollst dich an die Verkehrsregeln halten. Zumindest so einigermaßen. Und Engel fliegen ja auch nicht unbedingt schneller als 150. Also erst recht nicht auf dem Motorrad. Ja, also das ist schon irgendwie auch der Segen Gottes zu haben, auch doch irgendwie immer auch mit, mit der Herrschaft von Jesus auch verknüpft ist. Das ist so die zweite Ebene der Jüngerschaft. Und ich hatte gerade schon gesagt, eigentlich hätte ich mir dann das Happy End so vorgestellt. Petrus feiert, ist total fröhlich, total glücklich. Auch jetzt schon von wenigen Tagen die zweite super Sache mit Jesus erlebt. Am nächsten Sabbat, da fiebert er schon entgegen, da gehe ich nach vorne und dann erzähle ich aber eine Geschichte. Das wird super. Aber komischerweise gar nichts. Keine Freude, kein Tänzchen, keine Fischstäbchen. Stattdessen reagiert Petrus total anders. Er fällt zu den Füßen Jesu, umklammert die und sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder. Und ich kenne solche Momente, wenn du das schon mal erlebt hast, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Ich versuche es für die, die es noch nicht kennen, mal einfach so zu umschreiben. Wenn man mal Gott so richtig nah gespürt hat oder so einen heiligen Moment hat. Ich habe das schon mal hier im Gottesdienst oder auch zu Hause, wo man Gottes Gegenwart so richtig stark erlebt, dann kann das sein, dass einem plötzlich mal so all das Negative einfällt, was man so eigentlich noch so unbereinigt in seinem Leben hat. Und dann meine ich jetzt nicht so Dinge wie, dass man jetzt beim Herr der Ringe-Film irgendwie für die Orks war, sondern für so die ganzen Dinge, die wirklich die ganze Woche über sagst du dir vielleicht, ja okay, komm, einmal ist keinmal und ich habe halt jetzt gerade eine schwache Phase, die Kraft reicht halt nicht dafür. Ich krieg das irgendwann unter die Füße und der Herr vergibt ja auch gerne, tut er ja auch. Und die anderen machen das ja auch und nobody's perfect und diese ganzen Ausreden, die dann ja auch in der Woche ja auch immer irgendwie funktionieren und man kauft sich das auch selber ab und dann plötzlich in der Situation weißt du, hey, das ist eigentlich alles Schmuh. Und merkst eigentlich, ja, so die eigene Verdorbenheit mal so richtig total zu erfassen. Und das hört sich jetzt erstmal so negativ an und ich will eigentlich ja nicht, dass die Predigt traurig endet, weil ich glaube, dass es ein wunderschöner Moment ist. Und es tut irgendwie auch mal echt gut, es kann echt befreiend sein, wenn man sich mal die Seele aus den Augen heult. Mir ging das so, als ich die Passion Christi gesehen habe, beispielsweise im Kino. Ich fand das so ergreifend. Und an der Stelle, ja, das ging ja nicht nur Petrus, das ging ja auch Andreas so, seinem Bruder, und das ging Jakobus und Johannes so. Sie alle waren irgendwie auch erschrocken, haben sich gefürchtet. Und damit das nicht missverstanden wird, ich will das ja auch nochmal ganz klar sagen, wir haben das schon oft gesagt, aber ich glaube, man muss es auch eigentlich ganz oft sagen. Gott hat dein himmlischer Vater hat null Interesse daran, dass du Angst vor ihm hast. Null. Es ist nicht das Interesse Gottes, dass Leute Angst vor ihm haben. Gott sehnt sich danach, geliebt zu werden und unser Vertrauen zu bekommen, unseren Glauben zu haben und Offenheit zu haben, dass wir mit ihm reden, dass wir ihn an unsere Probleme ranlassen. Es ist also nicht die Absicht Gottes irgendwie, dass wir Angst haben. Und das kommt ja dann eigentlich auch in Stufe 4, dass Jesus sagt, hey, fürchte dich nicht, hab keine Angst. In Zukunft wirst du Menschen fangen. Und dann, komischerweise, sie stehen alle auf, ziehen noch die Boote an Land und plötzlich spielen die Fische gar keine Rolle mehr. Sie verlassen alles und gehen mit Jesus. Kleine Fußnote noch, also ich habe mich das immer mal gefragt, hat jetzt Petrus da alles verlassen, also seine Schwiegermutter, seine Frau und seine Kinder, sozusagen, er hat wirklich Opfer bringen müssen, quasi schon richtig Todesopfer, weil die jetzt alle verhungert sind, oder hat er die jetzt alle im Stich gelassen? Nein, das natürlich nicht. Also mit Jesus sind ja nicht nur die 12 gegangen, sondern auch jede Menge andere Leute. Und wir können auch später bei Paulus einmal, um das mal eben kurz aufzuschlüsseln, hinterher lesen, da sagt er einmal, hätte ich denn nicht auch recht, irgendwie eine Frau zu haben oder um mitzunehmen auf meine Reisen hier und dass ihr die noch versorgt? Das tun ja schließlich die anderen Apostel auch, alle und auch die Brüder des Herrn, alle und auch der Kephas. Also Kephas ist so der andere, ich glaube, griechische Spitzname für Petrus, so. Also er hat also auch mal seine Frau dabei gehabt, also er hat jetzt nicht die alle im Stich gelassen, um Jesus nachzufolgen, das nicht. Aber er hat doch viel aufgegeben. Er hat auch sein Fischereiunternehmen aufgegeben. Und das ist so die letzte Stufe, in dem Moment, wo es nicht mehr darum geht, in Phase 2 versuche ich mir die Sünde zu verkneifen, um den Segen nicht zu verpassen. Da geht es dann darum, wenn Gott sagt dir vielleicht beispielsweise, wenn du eher so Mensch so auf der zweiten Stufe bist, sagt dir Gott vielleicht, Mensch, gib doch mal so richtig viel Geld weg an die Armen. Ja, und dann sagst du, ja, muss das sein? Ja, muss sein, mach das mal. Ich segne dich, wirklich? Ja, lies doch mal Maleachi 3, prüft mich, wenn ihr das tut, wie sehr ich euch segnen werde. Ja, du segnest mich doch, ich kriege dann auf jeden Fall mehr wieder, als ich gegeben habe, ja? Und, ja, 10% hast du gesagt. Ja, aber dann noch vom Netto abzüglich Lebenshaltungskosten, Miete, Strom, Wasser, Gas, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Benzin und so weiter. Und was dann übrig wird, davon noch, ja? Ja, man versucht sich eher die Sünde zu verkneifen, aber um den Segen irgendwie zu bekommen. In Phase 4 geht's dann eher darum, wo Petrus auf den Knien ist, geht's gar nicht mehr darum, wo er die Sünde jetzt zu vermeiden, um irgendwie gesegnet zu werden, sondern einfach die Sünde zu hassen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da steht das einmal so, die haben sich ja auch gefürchtet und die Furcht des Herrn heißt, das Böse zu hassen. Wo dir plötzlich irgendwie dein eigener Geiz irgendwie plötzlich sowas von auf den Sack geht. Und du sagst, oh Jesus, ich will so gern anders werden. Ich will so gern anders sein. Ich will so gern so viel mehr so sein wie du. Und bitte erlöse mich doch von all den schlechten Charakterzügen. Und ich glaube, wenn wir so einen in diesen Momente haben, das setzt auf jeden Fall auch echt immer eine Kraft frei. Nämlich eine Kraft frei, wirklich auch Dinge zu ändern. Dass wirklich Gott an Dinge rankommt, Dinge zu überwinden und dann halt auch einfach mit Jesus zu gehen und wo es nicht mehr darauf ankommt, ja, ich tue Jesus einen Gefallen, sondern eigentlich, wo ich fast gar keine Wahl mehr habe, aber ich will auch keine Wahl mehr. Natürlich, ja, ihr versteht mich, also jetzt so innerlich eigentlich, ich will das total, ich will eigentlich Jesus nachfolgen, ich will das tun, was in seinem Wort steht. Ja, das waren jetzt mal so diese 4 Phasen von dem Petrus. Zuerst macht er einfach das, was Jesus will, aus Sympathie. Zweite Phase, den Segen Gottes erlebt zu haben und deswegen Gott gehorsam sein zu wollen. Drittens, ja, zu erkennen, all die negativen Dinge, die in uns sind, in der ganzen Ausmaß. Und dann viertens, Jesus nachzufolgen, egal was kommt. Und auch die Konsequenzen, auch mal einfach, egal welche Konsequenzen es hat. Ja, das wollte ich euch einfach mal so mit auf den Weg geben. Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich mir wünsche, wirklich, dass wir Jesus nachfolgen. Das ist ein Riesenthema. Unzählige Geschichten, die wir hier gehört haben dazu, wo Leute mutig waren oder auch, erinnere mich noch gut daran, wie jemand auch erzählt hat, ich habe mal vor Jahren in meiner Firma geklaut und Gott will von mir, dass ich jetzt mal zu meinem Chef gehe, zu meinem aktuellen Chef und das einfach mal beichte. Und du weißt ja nicht, was dabei rauskommt. Das kann halt auch negativ ausgehen und derjenige hat's gemacht. Und er ist auch gesegnet worden. Das gilt ja auch sowieso auch unser ganzes Leben. Aber Jesus radikal nachzufolgen, so gut wir es können. Und bei dieser ganzen Jesus-Nachfolge-Geschichte geht es nicht darum, auch das will ich nochmal so abschließend sagen, nicht, dass das jemand in den falschen Hals bekommt, jetzt um die Frage Himmel oder Hölle. Da ging es eigentlich die ganze Zeit nicht drum. Aber ich glaube, dass Gott uns eigentlich, ja, so wie Petrus eigentlich bei diesem Fischfang in das Netz von Jesus gekommen ist, möchte eigentlich auch Gott unser Herz fangen und erreichen. Und diese Momente, wenn sich das irgendwie so auch anbahnt, und ich kann vielleicht das ja auch heute Abend im Lobpreis gleich auch noch so eine Zeit, wo Gott und Gott dir besonders nahe ist. Und vielleicht auch erstmal etwas, man vielleicht auch ein bisschen traurig wird, aber ist auch echt, das können heilige Momente sein. Genau. Kommt ihr schon mal mit nach vorne? Nee, ich singe jetzt hier nicht. Aber die brauchen ja mal ein Männchen, bis sie die Schlagzeugstöcke in der Hand genommen haben. Okay. Sorry. Ach Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Abend hier bist. Und ich bitte euch, dass ihr mal aufsteht. Ja, danke. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns nahe kommst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so total lieb hast und dass du super mit uns umgehst, dass du uns niemals vergewaltigen wirst, dass du uns niemals deinen Willen aufdrängen willst, aber dass du unser Herz verändern wirst, wenn wir dich lassen. Und dass du unsere Einstellung ändern wirst, wenn wir dich lassen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Abend hier sind und ich bitte dich darum, dass wir auch gleich jetzt dich noch in der Zeit, in der Anbetungszeit dich erleben. Und irgendwie, ich finde es echt total super, wenn du uns gerade solche Phase 3 Erlebnisse und Phase 4 Erlebnisse gibst. Ja, weil ich glaube, das kann man irgendwie nicht predigen. Ich kann erzählen, wie sympathisch du bist und auch wie viel Segen du uns geben willst. Ja. Aber auch da musst du schon kräftig helfen. Amen.